Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Sagen wir doch mal, wie es ist. 1,1 Millionen Thüringer haben vergangenes Jahr ihren Landtag so gewählt, dass seit Monaten keine Koalition in Sicht ist und Chaos. Und obendrauf werden dabei noch die Grenzen des Wahlrechts ausgetestet. Der Zusammenhalt deutscher Parteien wird auf den Prüfstand gestellt und irgendwie gibt es keinen Ausweg aus der Misere. Auch der aktuelle Vorschlag des ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von Die Linke scheint nicht angenommen zu werden, jedenfalls nicht so. Er hätte mit seiner Fraktion eine Übergangsregierungschefin von der CDU mitgewählt und unterstützt bis hin zu den Neuwahlen, die dann irgendwann kommen sollen. Wir dröseln auf, was heute in Thüringen passiert ist und analysieren, wie es da jetzt weitergehen könnte. Caro Bredendieck aus dem Update-Team, grüß dich.
Hallo.
Sie hat sich heute mit dem drittwertvollsten Konzern der Welt beschäftigt, nämlich mit Amazon und da vor allem mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Denn Amazon-Chef Jeff Bezos hat angekündigt, 10 Milliarden US-Dollar zu spenden für den Klimaschutz. Und es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, fang doch mal lieber mit deinem eigenen Unternehmen an.
Darüber sprechen wir hier im Update-Podcast und wir sprechen über einen neuen Kandidaten. Es gibt ja drei mögliche Kandidaten bisher für den CDU-Vorsitz. Aus Nordrhein-Westfalen kommen die alle. Laschet, Merz und Spahn. Jetzt kommt noch einer dazu. Norbert Röttgen aus Meckenheim in auch Nordrhein-Westfalen.
Es ist richtig, ich habe heute Morgen in einer Mail gegenüber der Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands meine Bewerbung und Kandidatur um den Vorsitz der CDU Deutschlands erklärt.
Juhu, noch ein weiterer Kandidat, über den wir sprechen können in diesem Podcast zum Update vom 18. Februar 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute Abend wieder über Thüringen, darüber, dass weiterhin keine Bewegung möglich ist oder zu sehen ist, hin zu einer Regierung, zum Beispiel einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung oder einer Expertenregierung. Neuwahlen sind noch nicht möglich ohne neuen Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin. Wir sprechen darüber jetzt mit Politikwissenschaftler Martin Florak. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Günther.
Was haben Sie denn gedacht, als Sie als erstes den Vorschlag von Bodo Ramelow gesehen haben, die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht als Übergangsregierungschefin mitzuwählen und zu unterstützen für die nächsten, ich sag mal, Wochen und Monate und dann heute Nachmittag die eher ablehnende Haltung dazu von der thüringischen CDU?
Ja, ich habe es für ein vergiftetes Geschenk gehalten und gleichzeitig für einen cleveren Schachzug von Ramelow, den man ihm nicht unbedingt zutrauen musste. Denn in der Tat hat er ja sein eigentliches Ziel nicht aufgegeben, weiterhin Ministerpräsident zu werden, aber er will einen Umweg wählen. Und Lieberknecht ist insofern ein wunderbarer Vorschlag, weil sie einerseits eine Amtsvorgängerin ist, die das Amt ausfüllen kann, die insofern Erfahrung mitbringt, die dann auch noch in der CDU ist, sodass es der Union schwer gemacht wird, sie abzulehnen. Aber auf der anderen Seite durchaus eine, man kann schon fast sagen, Intimfeindin von Mike Moring und auch anderen in der Fraktion ist, was dann wiederum die Zustimmung ziemlich schwer machen dürfte.
Mike Moring hat ja dann heute gesagt, das reicht ihm nicht aus. Die CDU, die schlägt jetzt eine Expertenregierung vor mit allen Ministern und Ministerinnen, die den Haushalt für 2021 auch verabschieden. Was ist denn die Taktik dahinter von der CDU?
Ja, ich glaube, man muss es wirklich mehr Taktik als Strategie nennen, denn die schwächste Position nimmt im Moment tatsächlich die Union ein. Sie hat keine funktionierende Führungsspitze. Mike Moring ist ja sowohl ein Landeschef als auch ein Fraktionsvorsitzender auf Abruf und es ist völlig unklar, ob er überhaupt die Fäden in der Hand hält. Und auf der anderen Seite ist die Union diejenige, die am meisten Neuwahlen fürchten muss und deswegen auch auf Zeit spielt. Denn alles deutet darauf hin, dass es voll zu Lasten der Union gehen würde, dass sich demgegenüber viele auf der Seite der Linken wiederfinden, die Ramelow als Ministerpräsident stärken wollen. Und die AfD hat eine gewisse stabile Basis, hinter die sie vermutlich nicht zurückfällt und von der man auch wenig zurückgewinnen kann.
Ist es dann das, was ich vorhin schon gesagt habe, also Zeit gewinnen, sich selber wieder so ein bisschen von unten aufbauen?
Ja, das ist es. Und vor allen Dingen auch ist die Thüringer Union ja in der ungemütlichen Lage, dass sie mit ihrem Äquidistanzbeschluss der Bundespartei ja auch in der strategischen Zwickmühle ist. Denn sie kann nicht mit der Linken, sie darf nicht mit der AfD und will möglicherweise nicht oder zumindest Teile nicht. Und das macht ja angesichts der aktuellen Lage ganz wenig Bewegungsspielraum überhaupt möglich. Und vor allen Dingen, und das kalkuliert die Union ja auch ein, wenn die AfD nicht abschmilzt und auch die Linke eher profitiert, wird das Problem ja noch größer nach der nächsten Wahl und nicht kleiner.
Also das, was bei der Wahl des FDP-Bands Kemmerich ja passiert ist, ist, dass eine Mehrheit nur mit den Stimmen der AfD zustande gekommen ist. Das kann ja Ramelow auch drohen, dass bei einer geheimen Ministerpräsidentenwahl nicht so richtig klar ist, kamen jetzt genug Stimmen von den etablierten Parteien oder hat die AfD in Thüringen da Herrn Ramelow mit ermöglicht am Ende? Hat die AfD in Thüringen eine Schockstarre ausgelöst, aus der sich quasi alle anderen Parteien nicht mehr befreien können?
Naja, zumindest Ramelow hat sich ja aus der Schockstarre befreit, also das muss man sagen. Insofern ist es ja eigentlich genau der Schritt gewesen, um sich von diesen kontaminierten Stimmen, die er da vielleicht zu erwarten hätte, zu lösen und einen Vorschlag zu machen, den die anderen nicht ohne weiteres ablehnen können. Und das Interessante ist ja, dass diese Schockstarre jetzt erstmal wieder auf die Union übergegangen ist, denn die sind ja bewegungsunfähig. Eigentlich hätte der Ältestenrat des Landtages heute beraten sollen, wie es weitergeht. Es gab auch andere Termine, die jetzt verschoben worden sind, weil die Union kalt erwischt worden ist. Insofern hat jetzt Ramelow erstmal wieder den Ball rübergespielt in die Union und lässt die CDU da ganz schön alt aussehen.
Und was ist, wenn jetzt tatsächlich sich gar nichts bewegt? Keine Parteien sich bewegt, keine Ministerpräsidentenwahl möglich wird? Wer soll denn dann am Ende Neuwahlen ausrufen und die Übergangszeit regeln?
Ja, das wäre der Clou. Wenn man jemanden jetzt als Ministerpräsidenten wählt, eröffnen sich zwei Wege zur Neuwahl. Im Moment hat man nur einen. Eine Möglichkeit jetzt ist ja tatsächlich eine Selbstauflösung des Landtages mit zwei Dritteln der Abgeordneten. Und da gibt es zumindest Signale, dass die CDU da mauert. Das wird schwierig. Mhm. Wenn jetzt aber Lieberknecht gewählt würde als Ministerpräsidentin, könnte sie dann wiederum die Vertrauensfrage oder einen Vertrauensantrag stellen. Und wenn sie den verliert, wäre das ein weiterer Weg zur Neuwahl. Das würde insofern dann auch die Flexibilität erhöhen. Und die Union mit ihrem Vorschlag jetzt keine kleine Übergangsregierung zu machen, sondern eine größere, ist genau auf dieses Zeitspiel ausgerichtet, weil sie diese Übergangsfrist so lang wie möglich ausgestalten will, damit sie dann bei Neuwahlen, die da nicht unmittelbar und schnell stattfinden, vielleicht eine bessere Chance hat, als wenn das Ganze sich innerhalb der nächsten 2-3 Monate entwickelt.
Ihr merkt, es ist kompliziert. Dazu guter Pop hier in Deutschlandfunk Nova. Politikwissenschaftler Martin Florak. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Amazon-Chef Jeff Bezos, der gilt als der reichste Mensch der Welt. Was habe ich mit ihm gemeinsam? Wir sind beide Männer, ja, beide sind wir weiß. Wir beide mögen gute Fernsehserien, aber sonst weiß nicht so richtig. Der ist richtig reich, ich nicht so. Jeff Bezos sagt, die eine Sache, die wir alle gemeinsam haben, das ist, dass wir auf dieser Erde leben. Und er sagt, unseren Heimatplaneten müssen wir beschützen. Deshalb hat er angekündigt, 10 Milliarden US-Dollar zu spenden für den Klimaschutz. Caro Bredendieck aus unserem Update-Team hat sich das heute genauer angeschaut. Caro, wohin soll das viele, viele Geld genau hingehen?
Erstmal in seine neue Stiftung, den Bezos Earth Fund. Mit dem Geld sollen dann Wissenschaftler, Aktivisten und NGOs unterstützt werden. Ziel ist, laut Bezos, die Natur schützen und bewahren gegen die größte Gefahr, nämlich den Klimawandel. Und im Sommer soll es losgehen mit den ersten Fördergeldern.
Da wollen wir jetzt erstmal nicht direkt meckern, weil es ist ja erstmal toll, dass sich jemand einsetzt, für den Klimaschutz spendet. Welches Feedback bekommt er für diese 10 Milliarden Großspende?
Von der Presseabteilung seines eigenen Unternehmens bekommt er sehr viel Lob. Ja, Amazon nennt die Spende von Jeff Bezos außerordentlich und sagt, das werde enorme Auswirkungen haben im Kampf gegen den Klimawandel. Es kommt aber natürlich auch Kritik von einer Gruppe von Mitarbeitern zum Beispiel, die sich Amazon-Mitarbeiter für Klimagerechtigkeit nennt. Das sind nur ein paar hundert Leute, aber sie haben schon öfter auf sich aufmerksam gemacht mit Protesten für mehr Klimaschutz im Unternehmen. Und auch jetzt, nach dieser 10 Milliarden Spende, sagen sie, ja, schön, dass der Chef so großzügig ist, aber vielleicht bringt es mehr, wenn er erstmal Amazon selbst umweltfreundlicher macht.
So, was meinen die da genau?
Die Gruppe fordert zum Beispiel, dass Amazon seine Lieferwagen nicht mehr mit Diesel tankt, sondern auf Elektro umstellt. Und sie kritisieren, dass das Unternehmen in den USA Denkfabriken mitfinanziert, die den Klimawandel leugnen. Und sie wollen, dass Amazon damit aufhört und eben beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnimmt.
Dann lass uns da doch mal genauer einsteigen. Also von Jeff Bezos privater Spende abgesehen, wie sieht es denn aus mit Amazon und Umweltschutz?
Das Unternehmen arbeitet daran, klimaneutral zu werden und zwar bis 2040. Das ist immerhin 10 Jahre früher, als viele Länder sich das im Pariser Klimaabkommen vorgenommen haben. Greenpeace hat aber 2017 mal die großen internationalen Elektronikkonzerne in Sachen Nachhaltigkeit bewertet. Und da hat Amazon schlecht abgeschnitten im Vergleich zu Apple, Microsoft und Dell zum Beispiel.
Warum?
Greenpeace kritisiert, dass Amazon sich zu wenig in die Karten gucken lässt, viel zu wenig transparent ist. Zum Beispiel, welche Chemikalien bei Elektroprodukten verwendet werden oder wie es mit recycelbaren Verpackungen aussieht. Es gibt viele Retouren bei Amazon und immer wieder gibt es Berichte, dass ungetauschte Sachen weggeschmissen werden. Das ist alles weit entfernt von echter Nachhaltigkeit. Das größte Problem sind aber wohl die Amazon Web Services. Der Konzern betreibt ja riesige Serverfarmen. Da kann man Speicherplatz mieten, darüber funktionieren die Clouds, darüber kann man Serien streamen und so weiter. Und Manfred Sanden von Greenpeace sagt, um diese Rechnerzentren zu betreiben, braucht man richtig viel Strom.
Da ist der größte Anteil an Energie, der eingespart werden kann. Und Konkurrenten wie Apple zeigen ja, dass die Cloud auch mit erneuerbaren Energien zu betreiben ist. Und das erwarten wir dann natürlich von allen Anbietern, eben auch von Amazon.
Okay, weiß man denn, wie hoch der Anteil von Erneuerbaren bei Amazon ist?
Der Konzern selber sagt, ihr Ziel sei, für die Rechenzentren 100% erneuerbare Energien zu nutzen. Aber davon sind sie offenbar noch weit entfernt. 2018 wurden die Anlagen laut Amazon zu 50% aus erneuerbaren Energien betrieben. In den USA hat das Unternehmen zum Beispiel mehrere große Solarparks. Die andere Hälfte kam dann aber wahrscheinlich aus Atom- und Kohlestrom. Mhm. Und ich sage wahrscheinlich, weil Greenpeace kritisiert auch da, dass das Unternehmen zu wenig belastbare Zahlen rausgibt. Es gibt eine schicke Seite im Internet, auf der diese ganzen schönen Umweltziele stehen von Amazon, aber die Details bleiben eben unklar. Und Manfred Sanden von Greenpeace sagt, da geht deutlich mehr.
Also alles in allem gesehen ist unsere Bewertung so, dass Amazon einen Haufen Versprechen abgibt, aber wenig Konkretes umsetzt, was man wirklich als nachhaltig bezeichnen könnte.
Und natürlich ist es erstmal super, wenn es Milliarden für den Klimaschutz gibt. Aber ich denke, entscheidend wird eher sein, dass Jeff Bezos sein eigenes Unternehmen umweltschonend und möglichst nachhaltig ausrichtet.
Der Amazon-Chef hat angekündigt, 10 Milliarden US-Dollar seines Vermögens zu spenden, um den Klimawandel zu bekämpfen. Informationen von Caro Bredendieck aus unserem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern, da haben wir hier im Update noch darüber gesprochen, ob und in welcher Besetzung eine Doppelspitze beim CDU-Parteivorsitz Sinn machen könnte. Da waren noch Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz alleine im Rennen, die drei. Heute hat sich die Liste um einen weiteren Kandidaten aus NRW erweitert, nämlich Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Und er hat ganz klar gesagt heute, CDU-Parteivorsitz, klar. Ich will's machen. Ich warte auf eine Einladung der noch Parteichefin AKK.
Ich trinke Kaffee, Espresso am liebsten und stehe Einladung immer offen gegenüber.
Ja, über seine Aussichten und die Reaktionen in Berlin sprechen wir mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. Katharina, also neben Laschet, Merz und Spahn jetzt auch noch Norbert Röttgen. Könnte er der Richtige für die angeschlagene CDU sein?
Ich glaube eher nicht. Also Norbert Röttgen kam ja für uns hier in Berlin ziemlich überraschend, dürfte auch für einen Teil der Partei ziemlich überraschend gekommen sein. Er ist nicht derjenige, der die großen Truppen in der CDU hat, von dem man nicht weiß, wie er eine zum Beispiel Mitgliederbefragung überstehen würde. Es ist auch fraglich, ob er derjenige sein kann, der die Partei einen könnte, also das, was eigentlich das Anforderungsprofil eines CDU-Vorsitzenden ist, aber sein größtes Manko sind wohl die Truppen, die ihm fehlen.
Hm. Aber er hat ja durchaus gute Beliebtheitswerte. Also jetzt schauen wir mal auf nächsten Sonntag, wenn die nächste Sonntagsfrage gestellt wurde und plötzlich kommt raus, Röttgen ist total beliebt, weil ja in den vergangenen Jahren beliebter Talkshow-Gast, ja, und die Menschen mögen ihn ja irgendwie und dann?
Ja, dann ist es sicher nochmal eine Frage innerhalb der CDU, ob er dann ein geeigneter Kandidat wäre. Aber er müsste trotzdem innerhalb der CDU entsprechende Beliebtheitswerte haben. Man würde dann vielleicht sehen, naja, es wäre ein Kandidat, den könnte man wählen und er würde vielleicht auch gewählt werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er genug Unterstützer sammeln kann. Dafür war er vielleicht zu lange jetzt am Spielfeldrand, hat manchmal auch eher so ein bisschen Kontrapositionen vertreten. Galt zwar lange als Nachfolger Merkels, muss man auch immer sehen. Und man hat despektierlich damals immer gesagt, Muttis Klügster. Und er ist ein versierter Außenpolitiker. Er ist auch im Gegensatz zu Friedrich Merz nicht aus der aktiven Politik rausgegangen, nachdem er von Merkel ja als Bundesumweltminister entlassen worden ist, sondern hat ja weitergemacht. Das kann man ihm durchaus zugutehalten. Aber im Gegensatz zu zum Beispiel Armin Laschet oder vielleicht auch Jens Spahn ist er einer, der, glaube ich, es nicht schafft, die große CDU zu mobilisieren.
Welche Ambitionen hat Röttgen, also neben dem Parteivorsitz, auch gleichzeitig die Kanzlerkandidatur im Blick?
Ja, davon ist auszugehen. Also klar hat er das so heute nicht ausgesprochen, weil man das so auch nicht sagen kann. Da hat ja immer die CSU noch ein Wörtchen mitzureden. Aber wer Parteivorsitzender der CDU werden will, der muss natürlich auch das Kanzleramt im Blick haben.
Für was für eine Politik steht denn Norbert Röttgen?
Der hat sich heute so ein bisschen gegeben als derjenige, der eben außenpolitisch ein großes Pfund einzubringen hat. Er hat sich in den letzten Jahren da auch wirklich einen Namen gemacht. Also das ist ein Thema, wo er sich gut auskennt. Und er ist immer wieder damit gekommen, egal welche Frage man ihm quasi gestellt hat, welche außenpolitischen Dinge da auch dranhängen. Also ob es um die Linkspartei ging, da ist er auf die Frage gegangen, wie stehen die im Syrien-Konflikt. Er ist bei der Frage der Migration eben nochmal auf außenpolitische Konflikte gegangen. Es war immer die Außenpolitik, die er heute in dieser Pressekonferenz, die er direkt nach dem Bekanntwerden seiner Kandidatur gegeben hat, auf die er gekommen ist. Also das ist das, was er einbringt, so ein bisschen Deutschland in der Welt. Wo sehen wir unsere Rolle? Wie wollen wir sie in Zukunft definieren? Dann hat er aber auch noch das Thema Klima angesprochen. Der war ja mal Umweltminister, eben bis er von Angela Merkel entlassen worden ist. Und das scheint ihm nach wie vor ein großes Anliegen zu sein. Er ist auch einer, den man den schwarz-grünen Politikern zurechnet, also diejenigen, die in Richtung Grün durchaus offen sind. Und deswegen hat er auch gesagt, wenn man die ökologische Frage, die muss man lösen, um sozusagen Zukunftskompetenz zu haben. Und das ist so ein Punkt, den er auch noch mit eingebracht hat.
Norbert Röttgen und Kanzlerin Angela Merkel, du hast es jetzt gerade nochmal angesprochen. Also sie hatte ihn als Umweltminister entlassen, nachdem Röttgen die Landtagswahl in NRW verloren hatte. 2012 war das. Wie positioniert sich denn Röttgen momentan, was die Kanzlerin angeht?
Ja, das war heute ein ganz interessanter Moment. Der wurde direkt danach gefragt, ob er, wenn er denn Parteivorsitzender werden würde, sozusagen mit Merkel parallel arbeiten könnte. Und da hat er kein böses Wort über sie verloren. Also hat auch ein bisschen gesagt, das ist sozusagen Vergangenheit und sie ist eine kompetente Kanzlerin und er sieht jetzt auch keinen Grund, dass sie sozusagen ihr Amt frühzeitig abgeben muss. Und sie sei auch sehr pflichtbewusst. Also er war da eher so, dass er versucht hat, diesen Konflikt erst gar nicht wieder aufbrechen zu lassen, hat sich dann nicht negativ in irgendeiner Form geäußert über Angela Merkel.
Katharina Hamberger im Hauptstadtstudio in Berlin. Also ein weiterer Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, wieder ein NRWler, Norbert Röttgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach aktuellen Zahlen haben sich mit dem neuen Coronavirus in China mehr als 72.000 Menschen angesteckt und auch in rund 25 anderen Ländern gibt es Infektionen und die Krankheit dazu Covid-19, unter anderem auch bei uns in Deutschland. Katrin Silka aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, wie sieht's denn hierzulande inzwischen aus?
In Deutschland haben die registrierten Fälle nicht zugenommen, es sind nach wie vor insgesamt 16 bekannt. Die meisten Betroffenen sind inzwischen aber wieder gesund. Zwei Patienten gab es zum Beispiel in Frankfurt, die letzten Freitag aus der Behandlung entlassen wurden. Die meisten Fälle gibt es aber in Bayern, alle zurückzuführen auf den Kontakt mit einer chinesischen Firma. Und das Bayerische Gesundheitsministerium meldet jetzt, dass fast alle gesund entlassen werden konnten. Nur noch 4 Menschen sind weiter in der Obhut einer Münchner Klinik.
Also kann man sagen, Entwarnung für Deutschland?
Ja, Entwarnung nicht ganz, aber eben auch auf keinen Fall Panik für die letzten 4 Betroffenen. Erstmal sieht super aus. Das Gesundheitsministerium sagt zumindest, dass diese Patientinnen und Patienten weitgehend symptomfrei seien und bald entlassen werden können. Die Symptome sind ja hauptsächlich Atemwegsprobleme und Fieber. Aber die Expertinnen und Experten vom Robert-Koch-Institut rechnen mit weiteren Importen von Fällen.
Dieses Institut ist ja eine für Krankheiten zuständige Bundeseinrichtung.
Genau, die oberste zuständige Behörde in Deutschland sozusagen, die auch zu den neuen Coronavirus laufend neue Einschätzungen gibt. Und denkbar ist für die Fachleute, dass zum Beispiel durch Passagiere von 2 Kreuzfahrtschiffen weitere Infektionen in Deutschland auftauchen. Und zwar konkret von 2 Schiffen, die jetzt noch in Kambodscha und Japan festsitzen, auf denen es Fälle gegeben hat. In Deutschland ist bis jetzt noch niemand an Covid-19 gestorben. Laut Robert-Koch-Institut ist die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung hier auch gering. Aber auf globaler Ebene breitet sich die Krankheit eben doch dynamisch aus und deswegen könne man die Schwere noch nicht abschließend beurteilen.
Wie sieht's denn inzwischen in China aus, wo das Virus ja das erste Mal aufgetaucht ist?
Das ist von außen ganz schwer zu sagen, weil wir können ja nur offizielle Zahlen aus einem autoritären Staat wiedergeben, die von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen sind. Es sollen offiziell inzwischen rund 1.900 Menschen in China gestorben sein an den Folgen des Virus. Und von chinesischer Seite ist heute auch noch mal eine Studie, eine Einschätzung veröffentlicht worden, wonach 4 von 5 Infektionen in China harmlos verlaufen würden. Jeder 7. Covid-19-Fall sei ernster und einer von 20 dann lebensgefährlich. Schlussendlich sollen nur in Anführungszeichen 2 bis 3 von 100 Infektionen tödlich enden, also ungefähr 2,3%.
Und wie kann man das einordnen, dieses nur?
Ja, also nur, so lautet die Einschätzung, diese chinesische Einschätzung, aber so harmlos scheint das Ganze gar nicht zu sein. Die neue chinesische Einschätzung sagt zwar, die Todesfälle würden eher bei Menschen auftreten, die vorbelastet sind, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Atemwegsproblemen oder Bluthochdruck. Aber inzwischen plant die Regierung da sogar, die Jahrestagung des Parlaments zu verschieben, also des Volkskongresses, mit tausenden Abgeordneten aus dem ganzen Land. Das macht man nicht einfach mal so in China. Das spricht eigentlich eher dafür, dass der Verlauf insgesamt gar nicht so harmlos eingeschätzt wird.
Ganz kurz noch, du hast gerade von Covid-19 gesprochen, ich auch von Covid-19. Ich habe schon einen anderen Namen für das neuartige Virus gehört, beziehungsweise für die Erkrankung, SARS-CoV-2. Was ist denn jetzt richtig?
Umgangssprachlich kannst du einfach bei neuartiges Coronavirus bleiben, das kann man so sagen. Und das Virus selbst hat im Laufe der Zeit noch einen wissenschaftlichen Namen bekommen. Der ist SARS-CoV-2, aber wiederum die Folgekrankheit, die das Virus auslösen kann, heißt Covid-19, abgeleitet von Coronavirus Disease 2019.
Katrin Silkamp aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten zum aktuellen Stand, was SARS-CoV-2 und Covid-19 in Deutschland und China angeht. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, was sind so die Zahlen? Ungefähr 1,5 Liter, ne? Wasser braucht der Mensch pro Tag. Das nehmen wir in der Regel auch zu uns in Form von Getränken, Soßen, Obst, all sowas. Andere sagen, nee, 2 Liter brauchst du. Oder ganz Verrückte finden, wir sollten 3 Liter am Tag unseren Körper ordentlich durchspülen. Ne? Ein paar Influencer, die schwören jetzt aber darauf, das Wasser nicht aus der Flasche zu trinken, sondern hauptsächlich über Früchte und Gemüse zu sich zu nehmen. Also Obst statt Wasser. Für diese angeblich gesündere Lösung werden sie jetzt im Netz verstärkt kritisiert. Und nicht nur die No-Water-Leute, auch andere sogenannte Foodfluencer, die über die sozialen Medien unsere Essgewohnheiten verändern wollen, sind nicht immer die richtigen Ernährungsberater. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich heute mal mit einer echten Ernährungsberaterin unterhalten und er hat eine Frau gefunden, die für das Trockenfasten wirbt.
Sophie Prana ist 35 Jahre alt und lebt ein perfektes Instagram-Leben. Sie ist Yogalehrerin, verbringt ihre Zeit in den Alpen, auf Kreta, in Portugal oder in Marokko. Dort macht sie dann viele schöne Bilder von netten Landschaften und von sich selber und veröffentlicht ihre Aufnahmen dann in diversen sozialen Medien. Und in einem YouTube-Video erzählt sie, dass sie seit über einem Jahr nichts mehr getrunken hat.
Was passiert jetzt also beim Trockenfasten? Du verzichtest auf die Zufuhr von Wasser und dadurch kommt dein Körper in eine Notsituation und fängt jetzt an, aus deinen körpereigenen Fettzellen und aus Sauerstoff endogenes Wasser herzustellen, also lebendiges Zellwasser. Das ist das reinste und gesündeste Körperwasser, körpereigenes Wasser, was wir haben.
Sie meint jetzt, das entschlackt, ihre Haut wird klar und rein, Leber und Niere fangen wieder an, anständig zu arbeiten und sie verspricht,
du wirst während und nach dem Trockenfasten feststellen, dass sich deine Sehkraft verbessert. Es werden alle Zellen auch in den Drüsen eben erneuert. Es kann sogar so weit gehen, dass bei Männern, die schon anfangen, eine Glatze zu bekommen, der Haarwuchs wieder einsetzt.
Weil es eben so wahnsinnig gesund ist, wenn man nichts mehr trinkt. Jetzt hat Sophie bei Instagram gute 18.000 Abonnenten. Und den Film bei YouTube haben etwas mehr als 2000 Leute gesehen. Und wenn die jetzt ebenfalls damit anfangen, kein Wasser mehr zu trinken und den ganzen Flüssigkeitsbedarf nur mit Obst zu decken, dann haben sie ein Problem, meint jedenfalls die Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm.
Der Mensch hält viel aus, muss ich dazu sagen. Und natürlich kann man, wenn man sehr viel Smoothies macht, kriegt man das einigermaßen hin. Tatsache ist aber auch, dass man dann nicht mehr so viel anderes essen kann, dass man natürlich seinem Blutzucker einiges zumutet, dass mein Insulin produziert werden muss, dass meine Bauchspeicheldrüse hinterher sein muss. Und dann habe ich ja schon einiges an Kalorien getankt. Also wo bleibt dann mein Fett, wo bleibt mein Eiweiß?
Es gibt eine ganze Menge Food-Influencer, die Ernährungstipps abgeben, die nicht gerade wissenschaftlich untermauert sind. Eine kurze Recherche im Internet muss reichen und dann kann man erzählen, was den Körper fit, die Muskeln stark, den Kopf schlau oder die Augen strahlend macht.
Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass Bananen auch sehr gut helfen sollen, Augenringe zu reduzieren.
Das ist jetzt Julia Rawsome. Laut ihrer Homepage schön mit Rohkost.
Und das vielleicht nicht nur äußerlich, sondern auch wenn ihr Bananen verzehrt.
Das mit den Augenringen, sagt sie, das kommt von einer Überdosis Kochsalz. Und was dagegen hilft, ist dessen natürlicher Gegenspieler, das Kalium. Und davon gibt es jede Menge in, na klar, in Bananen.
Also das ist ziemlich Unsinn. Natürlich enthält Banane viel Kalium, aber Kartoffeln zum Beispiel auch alle, im Grunde alle pflanzlichen, ursprünglichen Lebensmittel im natürlichen Zustand enthalten viel Kalium. Aber mit Augenringen hat das nichts zu tun.
Oder drittes Beispiel. Ein Fitness-Influencer behauptet, dass Leute, die Muskeln aufbauen wollen, mindestens 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm eigenem Körpergewicht zu sich nehmen sollen. Dagmar von Kramm empfiehlt noch nicht mal die Hälfte, 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Wenn ich also dem Influencer folge, dann bekomme ich viel zu viele Proteine ab.
Also es wird niemals sofort etwas Dramatisches passieren. Die Folgen von einer einseitigen Ernährung, die merke ich vielleicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren.
Zum Beispiel an einem Nierenleiden, weil meine Organe total überlastet sind. Oder weil ich mich die ganze Zeit zu sehr aufs Eiweiß konzentriert habe und dabei den Bedarf an anderen Nährstoffen komplett vernachlässigt habe. Nur am Anfang merke ich davon nichts.
Und deswegen werden die Menschen vielleicht sogar sagen, ich fühle mich aber jetzt viel besser als vorher, weil sie sich natürlich ganz anders um sich kümmern, weil sie sich eben ganz anders damit identifizieren und vielleicht auch schlechte Dinge, schlechte Essgewohnheiten, die sie vorher hatten, die haben sie vielleicht in demselben Zug praktisch abgeschafft.
Wenn ich aber wissen will, was mir wirklich gut tut, dann hilft wieder mal nur eines. Nachschauen, woher hat der Mensch eigentlich seine Informationen? Vielleicht auch mal eine Mail an den Influencer schreiben und nachfragen, ist das Ganze denn eigentlich wissenschaftlich belegt? Und wenn dann nichts kommt, dann besser Abo kündigen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.